Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schlechte. Meine Damen und Herren, Alfred Grosser, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen vor allen Dingen, dass Sie für uns nach Leipzig gekommen sind. Und dieses Buch ist erschienen im Verlag J.H.W. Dietz, kostet 24,90 und ich glaube, Sie können es auch hier käuflich erwerben. Ich danke Ihnen, einen wunderschönen Nachmittag und noch viele gute Erfahrungen auf dieser Messe. Tschüss.
Hallo? Das ist sehr laut. Hallo? Besser so? Ja, okay. Ja, guten Tag. Mein Name ist Tanja Weckwert. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute eine kleine Leseprobe aus meinem neuen Roman Madame Cleo und das große, kleine Glück geben darf. Erschienen ist es bei HarperCollins Germany. In dem Buch geht es um Madame Cleo, die eine entzückende, reizende ältere Dame ist, die früher bei Chanel ein Modell gewesen ist, inzwischen in Berlin lebt und leider an der Grenze der Altersarmut ist. Und um weiter ihre Miete zahlen zu können, beschließt sie, Untermieter zu nehmen. Und damit beginnt schon mal ein etwas schräges Abenteuer. Und dann kommt noch eine 250.000 Euro ins Spiel und jede Menge Gewissensfragen tun sich auf. Cléopâtre Aglaïde Victorine de Pierrémont-Chouaris, kurz Cléo genannt, sammelte antike Vogelkäfige. Da ihr aber nichts so in der Welt so grausam erschien wie ein eingesperrter Vogel und die damit verbundene Symbolik, waren die 7 Käfige unbewohnt geblieben, was mit der Zeit ziemlich langweilig geworden war. Deswegen, und auch um der Idee Käfig ein Schnippchen zu schlagen, hatte Cléo die Vogelbauer auf den Balkon gebracht, die Türchen abmontiert und Futter hineingestreut. Seitdem erfreute sie sich jeden Tag über das Hinein- und Herausgefliege der Spatzen, Meisen und Grünlinge. Während die zweckentfremdeten Käfige an einer straff gezogenen Wäscheleine im Sommerwind schaukelten, wässerte Cleo 3 weiße Geranien und einen Kübel mit Pfefferminze. Sie streute noch ein paar geschälte Sonnenblumenkerne in die Käfige, dann ging sie in die Wohnung zurück. Dort wanderte sie etwas ziellos mit einem Staubtuch herum und fuhr über die Oberflächen der wenigen antiken Möbel, die ihr noch geblieben waren. Sie schämte sich in der Vergangenheit, vieles verkauft zu haben, um über die Runden zu kommen. Besonders geschmerzt hatte sie der Verlust einer Spiegelkommode aus dem 18. Jahrhundert, die immer in Familienbesitz gewesen war. Sie hatte Cleos Mutter gehört und davor ihrer Großmutter. Aber was nutzten die Sentimentalitäten? Eine Spiegelkommode konnte einem die Miete nicht bezahlen, zumindest nicht, solange sie nicht verkauft war. Im Korridor war Cleo vor 3 Fotografien stehen geblieben, die hinter Glas gerahmt in einer Reihe hingen. Sie selbst war darauf zu sehen, beneidenswert jung und schön auf dem Laufsteg im Hause Chanel, 1962. Sie trug ein Tweed-Kostüm und 2 farbige Pumps. Auf dem nächsten Foto führte sie ein schwarzes Muslinkleid vor. Cleo sprühte etwas Glasreiniger auf das Tuch und fuhr behutsam über das 3. Bild. Es zeigte sie in einem Nachmittagskleid aus Chiffon, aber darauf kam es nicht an. Das Wichtigste, Spektakulärste, um nicht zu sagen, das Heiligste auf diesem Foto, war die Person, die neben ihr stand. Es war Mademoiselle Chanel höchstpersönlich. An einem weißen Seidenband trug sie ihre Schneiderschere um den Hals. Sie schaute nicht in die Kamera, sondern daran vorbei, als sähe sie in der Ferne etwas, das sie weit mehr interessierte als dieser Moment des Fotografiertwerdens. »Ach, Mademoiselle«, murmelte Cleo, »wenn Sie mich jetzt sehen würden.« Sie schlug sich das Staubtuch vor den Mund. Mademoiselle Chanel hätte diesen Jammerton verabscheut. Außerdem waren Gespräche mit alten Fotografien oder Spatzen auf dem Balkon oder am allerschlimmsten Gespräche mit sich selbst etwas, das wirren alten Frauen vorbehalten war. Und da war sie noch nicht. »Noch nicht«, murmelte Cleo. Dann ging sie in die Küche, um sich noch einen Kaffee zu kochen. Es war ja erst 10 Uhr am Vormittag. Sie seufzte. Viele Stunden lagen noch vor ihr, ziemlich genau 15. Sie brauchte nicht mehr viel Schlaf, ging spät zu Bett, schlief tief und traumlos und stand früh auf. Früher hatte sie bis mittags schlafen können. La grasse matinée. Herrlich war das gewesen. An dieser Stelle hatte sich Mutter Natur wohl etwas vertan. Junge Menschen schlafen viel, alte kaum noch. Was sollten alte Leute mit so viel Zeit, wo die Jungen ihr hinterherjagten? Cleo goss den Kaffee auf, erfreute sich kurz am Duft, dann setzte sie sich an den Küchentisch und studierte die Werbeprospekte, die vorhin im Briefkasten gesteckt hatten. Sie kreuzte das Sonderangebot mit den italienischen Strauchtomaten an. Vielleicht würde sie sich noch einen Topf mit frischem Basilikum gönnen und dafür auf die Butter verzichten. Es war besser, vorher genau zu wissen, was man kaufen wollte, um dann nicht abgelenkt zu werden und mit lauter unnützem Zeug nach Hause zu kommen. Man sollte auch nie mit hungrigem Bauch in den Supermarkt gehen, dann waren die Versuchungen zu groß. Genussvoll trank Cleo einen Schluck Kaffee, blätterte um und stutzte. Da lag ein Umschlag an sie adressiert. Der musste zwischen die Seiten geraten sein. Ihr Herz begann zu klopfen. Wer schrieb ihr denn bloß? Eigentlich gab es niemanden, der in Frage käme. Ihre Schwester war vor 10 Jahren gestorben. Mehr Familie hatte sie nicht. Mit zitternden Händen riss sie das Kuvert auf und begann zu lesen. Sehr geehrte Mieter, wir möchten Sie darüber informieren, dass demnächst Sonnenkollektoren auf dem Hausdach installiert werden. Des Weiteren ist der Einbau eines Fahrstuhls geplant und die Renovierung des gesamten Treppenhauses. Nach Abschluss dieser notwendigen Maßnahmen werden wir eine Mieterhöhung von ca. 120 Euro geltend machen. Sie sind verpflichtet, diese Maßnahmen zu dulden. Mit freundlichen Grüßen. Cleo schloss die Augen. Sie schwankte und musste sich an der Tischkante festhalten, um nicht vom Stuhl zu fallen. Ihr war schrecklich übel, als wäre sie seekrank geworden, als wäre ihr Lebensschiff urplötzlich in raue Gewässer geraten. »Ich muss etwas tun«, murmelte sie. Sie würde woanders hinziehen, aber wohin denn bloß? Seit 1984 waren die Mieten in Berlin bestimmt überall angestiegen. Sie wollte doch gar nicht fort. Hier kannte sie Leute. Sie mochte die türkischen Obst- und Gemüsehändler, die sie so respektvoll mit Madame ansprachen und ihr stets die frischesten Äpfel und Salatköpfe heraussuchten. Und sie liebte die Kinder aus der Kita Stadtschlümpfe. Mit beiden Händen wischte sich Cleo die Tränen von den Wangen. Dann umklammerte sie schnell wieder die Tischkante und ließ sie erst los, als es an der Tür klingelte. Jetzt kommt ein Französischschüler, Madame Cleo unterrichtet Französisch. Er ist aber sehr aufdringlich und sie kann ihn überhaupt nicht leiden. Und deswegen beschließt sie ziemlich spontan, ihn nicht länger zu unterrichten und schmeißt ihn recht unsanft aus der Wohnung. Eine riesengroße Erleichterung durchflutete Cleo. »Das habe ich gut gemacht, nicht wahr, Mademoiselle Chanel?« sagte sie mit zitternder Stimme zu der Fotografie. »Diesen aufdringlichen Widerling hätte ich keine einzige Minute länger ertragen.« Leider hielt das Hochgefühl nicht lange an. 80 Euro weniger im Monat und eine Mieterhöhung von 120 Euro passte nicht gut zusammen. Cleo stöhnte. Nachdenklich ging sie ins Wohnzimmer zurück. Wie sollte es bloß weitergehen mit ihr? Sie besaß noch eine goldene Brosche, die könnte sie demnächst verkaufen, aber weit würde sie das auch nicht bringen. Unruhig lief sie auf und ab, dann ging sie hinaus auf den Balkon, um frische Luft zu schnappen. Eine Amsel saß zwischen Schnittlauch und Pfefferminze. »Na du?« Cleo lächelte sie an. Die Amsel legte den Kopf schief. Dann flog sie davon. Sehnsüchtig sah Cleo ihr nach. In diesem Augenblick begann unten in der Akazienstraße ein Laster unaufhörlich zu hupen, als morste er dem Universum einen SOS-Code. Und die warme Sommerluft trug einen Hauch von Curry in die Höhe. Cleo traten Tränen in die Augen. Sie wollte nicht fort von hier. Sie liebte ihre etwas zu dunkle Dreizimmerwohnung, auch wenn sie eigentlich nur zwei Zimmer wirklich bewohnte. Und als wäre das Fortfliegen einer Amsel, verbunden mit dem Erklingen einer Hupe und dem Aufsteigen von warmem Curryduft alles andere als eine zeitgleiche Zufälligkeit, entstand daraus ein flüchtiger, aber magischer Moment, der Cleo zu einem großartigen Einfall verhalf. Sie würde das Wohnzimmer untervermieten. Französischstunden konnte man auch am Küchentisch erteilen, dass sie nicht gleich darauf gekommen war. So, ein paar Tage später kommen die ersten Bewerber. Ein impertinenter schwedischer Student ist dabei, eine Frau mit Bulldogge und Händewaschzwang. Niemand gefällt Cleo. Und schließlich stellt sich Lisa Marie Engelhardt vor. Eine frisch geschiedene Bäckereifachverkäuferin, die Cleo bereits am Telefon ihre Lebensgeschichte erzählt hatte, zumindest lange Teile davon. Dass sie eine halbe Tonne wog, hatte sie allerdings ausgelassen, bemerkte Cleo, nachdem sie wenig später die Tür geöffnet hatte. Schwer atmend schälte sich Lisa Marie aus einer sackartigen Jacke. Darunter kam ein merkwürdiges Outfit zum Vorschein. Schwarze Leggings mit einem XXL-T-Shirt, das groß wie ein Zelt war. Da könnte Mademoiselle Chanel wohl auch nicht mehr viel ausrichten, dachte Cleo und wusste nicht, ob es ein Schluchzen oder ein Kichern war, das sie zu unterdrücken versuchte. Ihre Nerven lagen offensichtlich blank. Lisa Marie plumpste aufs Sofa, das einen gequälten Laut von sich gab. »Mein Ex-Mann ist echt eine Pfeife, der hat mir Schulden hinterlassen.« »Ja, das erwähnten sie bereits am Telefon.« Cleo nickte mitfühlend. Vielleicht sollte sie den Preis ein wenig senken. Doch bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, hatte sich Lisa Marie nach hinten gelehnt und die Aufschrift auf ihrem T-Shirt wurde lesbar. »Coco Hu« stand in schwarzen Lettern auf lappiger lila Baumwolle. »Was wollen Sie damit ausdrücken?« fragte Cleo und deutete auf Lisa Maries üppigen Busen. »Nichts Besonderes.« Lisa Marie zuckte mit den Schultern. »Ist einfach witzig.« »Was ist daran witzig?« »Ich habe nicht groß darüber nachgedacht, es ist ja bloß ein T-Shirt-Spruch.« Cleo räusperte sich. »Sie laufen mit einem Satz auf der Brust durch das Leben und haben sich keinerlei Gedanken dazu gemacht, dass Sie die Überbringerin dieser ominösen Botschaft sind, über die Sie nicht einmal nachgedacht haben?« Ihre Zimme zitterte. Was sie hier gerade erleben musste, war insupportable. »Naja, es soll halt bedeuten, dass...« Lisa Marie brach ab. »Keine Ahnung.« »Dass es Ihnen egal ist, wer Coco Chanel ist? Dass Sie nicht wissen, wer Coco Chanel ist?« »Wo ist denn jetzt das Problem?« fragte Lisa Marie. Cleo schwieg kurz. »Sie machen sich wohl nicht viel aus Mode,« fragte sie dann zurück. »Geht so. Es ist oberflächlich und unwichtig.« »Oberflächlich und unwichtig?« In Cleos Ohren begann es zu pfeifen. Plötzlich hatte sie das Atelier im Obergeschoss der Rue Cambon 31 wieder vor Augen, wo Dutzende Schneiderinnen ihrer präzisen Arbeit nachgingen. Hier wurden die legendären Tweed-Kostüme geschneidert, mit Sternen und Löwenköpfen, verzierte Messingknöpfe angenäht, Abendroben mit Pailletten, Perlen und Brokat bestickt, Mäntel mit Seide gefüttert und Kettchen in die Säume der Jacken genäht, damit sie makellos saßen. Jede Tasche musste eine echte Tasche sein, in die man seine Hand stecken konnte. Darauf hatte Mademoiselle Chanel immer bestanden. Und jeder Knopf musste auch ein Knopfloch haben. Keine halben Sachen, das war nicht ihr Stil gewesen. Sie war besessen von perfekten Ärmeln. Eine Jacke ließ sie 7 oder 8 oder 15 Mal wieder auftrennen, bis sie überzeugt war. So manch eine Schneiderin hatte Mademoiselle damit zum Weinen gebracht. In Erinnerung versunken musste Cleo lächeln. Sie hörte wieder das Rattern der Nähmaschinen, das Klappern der Schneiderscheren und schließlich, was für ein erhabenes Gefühl war es stets gewesen, der Kundschaft die neue Kollektion vorzustellen, wenn sie mit den anderen Mannequins die verspiegelte Wendeltreppe hinab in den Vorführsalon schwebte, dem gespannten Publikum entgegen und ihre Spiegelbilder unendlich wiederholt, in stetiger Bewegung und sich wandelnden Blickwinkeln ein brillantes Sinnbild für den unsterblichen Mythos der Grande Mademoiselle darstellten. Es tut mir leid, das Zimmer ist bereits vergeben. Wieso sagen Sie das denn nicht gleich? Mit vorwurfsvoller Miene hiefte sich Lisa Marie aus dem Sofa und stapfte hinaus. War mir sowieso zu teuer, rief sie noch. Dann krachte die Haustür zu. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Schnaps, flüsterte Cleo und schenkte sich einen Pfefferminzlikör ein. Kokohu, ist denn das die Möglichkeit? Sie trank das winzige Kristallglas leer. Dann klingelte es wieder. Der letzte Bewerber, Adamo Savelli. Mit einem kleinen Aufschrei stürzte Cleo zur Tür. Ruhig, Cleopatra, ermahnte sie sich, bleib ganz ruhig. Sie öffnete. Vor ihr stand ein großgewachsener, schlanker Mann, den sie auf ungefähr 35 schätzte. Er trug einen grauen Nadelstreifenanzug mit hellblauer Seidenkrawatte. Dass es Seide war, hätte Cleo auf 100 Meter Entfernung sagen können. Er hielt ein kleines Mädchen an der Hand. Ihr zum Pagenkopf geschnittenes Haar war genauso dunkel wie ihre Augen. »Guten Tag, Signora Pierre-Montchoiris«, sagte Adamo Savelli mit wohlklingender Stimme. »Alle Achtung«, dachte Cleo, »das schaffen die wenigsten auf Anhieb.« Er reichte Cleo die Hand und verbeugte sich leicht. »Darf ich Ihnen meine Tochter Magdalena vorstellen?« Cleo sah Adamo Savelli erstaunt an. »Wollen Sie denn zu zweit hier wohnen?« »Ja.« »Ach so, ich weiß nicht, ob es nicht zu eng wird. Ich habe doch nur ein Badezimmer und...« Cleo brach ab. »Entschuldigen Sie, wie unhöflich von mir. Kommen Sie doch bitte erst einmal herein und wir besprechen alles.« Die beiden traten ein. »Hübsches Kind«, dachte Cleo und lächelte Magdalena zu, doch das blasse Kindergesicht blieb ernst. Wenig später saßen sie im Wohnzimmer. Cleo hatte frischen Kaffee gekocht und dem Mädchen ein Glas Apfelsaft hingestellt. »Wir wollen hier in Berlin ganz neu anfangen«, erklärte Adamo Savelli. »Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben.« »Nein«, rief Cleo und begann sich fürchterlich zu schämen. »Mein herzliches Beileid.« Sie legte eine Hand auf den Arm des Mädchens, das wie eine Puppe reglos in der Sofaecke hing. Er nickte. »Wir haben bis vor kurzem in Düsseldorf gelebt, aber dort erinnert uns einfach viel zu viel an sie. Ich habe über meinen Cousin eine Stelle als Kellner in einem italienischen Restaurant Kudamm bekommen. Bis wir uns eine eigene Wohnung leisten können, wird es aber dauern. Deswegen würden wir gerne erst einmal zur Untermiete wohnen. Auch um zu sehen, ob wir hier überhaupt zurechtkommen, nicht wahr, Mimi?« Er strich seiner Tochter über den Kopf. »Mimi«, Cleo lächelte mit feuchten Augen. »Wie nett.« Sie schwiegen kurz. »Wird Ihnen dieser Raum denn reichen?«, fragte Cleo. Er sah sich um. »Ich schlafe auf dem Sofa, Mimi bekommt ein Klappbett.« Das Mädchen war aufgestanden und zur Balkontür gegangen. »Darf ich aufrichtig sein?«, fragte Adamo Savelli leise. »Ich bitte darum. Meine Arbeitszeiten sind schwer zu vereinbaren mit den Bedürfnissen eines 8-jährigen Kindes. Ich komme meist erst nach Mitternacht nach Hause und muss mittags schon wieder los. Noch hat sie keinen Schulplatz bekommen, aber nach den Sommerferien geht es los und ich...« »Machen Sie sich darüber keine Sorgen«, rief Cleo, obwohl es eigentlich gar nicht ihre Art war, Leute zu unterbrechen. Doch diese Geschichte hatte sie mitten ins Herz getroffen und mit vollkommener Klarheit war ihr bewusst, dass sie ihre Untermieter gefunden hatte. »Ich habe viel Zeit.« Adamo Savelli beobachtete seine Tochter, die sich auf dem Balkon umschaute. Mit dem Zeigefinger tippte sie vorsichtig gegen einen venezianischen Vogelkäfig, in dem vor über 100 Jahren mal ein unglücklicher Sittich gelebt hatte. Aber das konnte Mimi natürlich nicht wissen. Sie schnupperte an der Pfefferminze, dann kletterte sie auf die alte Bank aus geflochtenem Korb, in der Cleo so gern saß, und schaute in den Himmel. Adamo Savelli schien nachzudenken. »Bitte, sag zu«, versuchte es Cleo mit Telepathie. »Ich weiß, dass wir uns gut tun werden.« »War denn das die Möglichkeit?« Da flehte sie in Gedanken einen wildfremden Mann an, dass er mit seiner Tochter bei ihr wohnen sollte. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Sie wusste nur, dass sie diese beiden Menschen gern besser kennenlernen wollte. Und sie wusste auch, dass es etwas gab, das sie tun konnte, etwas Sinnvolles. »Signora?« »Ja?« »Ich habe ein gutes Gefühl.« Sie strahlte ihn an. »Ich auch.« Ah, der Mussavelli strich seine Krawatte glatt. Bevor wir zu Ihnen kamen, haben wir uns noch ein anderes Zimmer angesehen. Es war etwas größer, aber ohne Balkon und die Vermieterin hatte eine Tochter in Mimis Alter. Ich möchte, dass meine Tochter mitentscheidet. Selbstverständlich, sagte Cleo. Ihr Herz begann wild zu schlagen. Bestimmt will Mimi lieber dort wohnen, dachte sie, und ein Gefühl maßloser Enttäuschung überrollte sie. Dort hätte sie eine Spielkameradin. Warum sollte sie bei einer alten Frau wohnen wollen, einer langweiligen alten Frau? Mimi, rief Ada Mussavelli, komm mal her. Einer langweiligen alten Frau, die kein Spielzeug besitzt und die eigentlich gar keine Ahnung von Kindern hat. Wie gefällt es dir hier? Fragte Adamo seine Tochter. Sie zuckte mit den Schultern. Gut. Wo möchtest du lieber wohnen? Bei dem kleinen Mädchen, das wir eben besucht haben, oder hier bei der Signora Pierimont-Schuaris? Hier, antwortete Mimi und ging zurück auf den Balkon. Ja, also dann? Adamo Savelli lächelte Cleo an. Dann ist es abgemacht, erwiderte sie und bemühte sich, ihre Stimme unter Kontrolle zu bekommen. Ich freue mich, Signora. Ich mich auch. Sie reichte ihm die Hand. Benvenuti. Viel war es nicht, was Adamo Savelli in Cleos Wohnung gebracht hatte. Zwei Koffer, eine Espressomaschine und ein Klappbett. Im Wohnzimmer, das inzwischen das Gästezimmer war, stand nun eine kleine Marienstatue aus Porzellan. In der Küche gab es drei neue Pfannen und eine Flasche Olivenöl und auf dem Balkon hatte sich ein Topf Rosmarin zum Schnittlauch gesellt. Ich werde heute für uns kochen, sagte Adamo Savelli, als alles ausgepackt war. Es ist mein freier Abend. Wunderbar, freute sich Cleo. Kann ich helfen? Ja, er lächelte sie an. Trinken Sie ein Glas Wein mit mir, Signora. Kurz darauf stießen sie an. Mimi hatte Limonade bekommen. Auf unsere Wohngemeinschaft, sagte Cleo und alle nahmen einen Schluck. Dann begann Adamo Savelli wie besessen Knoblauch, Sardellen und Petersilie zu hacken. Es gibt Spaghetti alla Puttanesca, rief er. Oh, machte Cleo und fühlte sich erröten. War Puttana nicht das italienische Wort für Hure? Nun bedümm dich doch nicht wie eine alte Jungfer, tadelte sie sich. Es heißt so, weil, Mimi hob den Zeigefinger, weil Puten es auch gern essen. Puten? Verwirrt sah Cleo zu Adamo Savelli hin. Der zuckte mit den Schultern und grinste. Puten lieben Spaghetti, wussten Sie das nicht? Nein, das wusste ich nicht, antwortete Cleo schmunzelnd, man lernt nie aus. So ist es, murmelte Mimi, die wieder ihr schwarzes Kleid trug und darin wie eine altkluge Mininonne aussah. Cleo hätte sie am liebsten fest an ihr Herz gedrückt. Schauen Sie nur, wie die Sardellen im heißen Olivenöl schmelzen. Hingerissen blickte Adamo Savelli in die Pfanne. Man könnte meinen, sie würden der Soße einen fischigen Geschmack verleihen. Er fuchtelte mit dem Kochlöffel durch die Luft. Aber nein, überhaupt nicht. Gute Sardellen geben eine ganz besondere Würze, eine intensive Finesse. Sie kochen wohl gern, fragte Cleo und nippte an ihrem Weinglas. Kochen ist Liebe, Essen ist Glück. Er gab den gehackten Knoblauch zu den Sardellen. Eines Tages möchte ich mein eigenes Restaurant haben. Trattoria Adamo. Das wird wunderbar, sagte Cleo. In Windeseile würfelte er einige Tomaten. So, jetzt noch die Kapern, murmelte er. Weißt du denn, was Kapern sind, Mimi? Elefantenpopel. Cleo unterdrückte ein Lachen. Nein. Pfui, Magdalena, Adamo Savelli sah seine Tochter streng an. Kapern sind Blütenknospen. Weiß ich doch, murrte Mimi. Und was sind Sardellen? Fischlein. Sehr gut. Wenig später war das Essen fertig. Adamo Savelli stellte eine große Schüssel auf den Tisch, aus der es dampfte und köstlich duftete. Er schenkte Wein nach, dann befüllte er drei Teller und strahlte Mimi und Cleo an. Guten Appetit. Cleo war gespannt, wie sich die geschmolzenen Fischlein mit den Blütenknospen verstehen würden. Sie kaute und konnte nur mit Mühe ein Stöhnen unterdrücken. Das war mit Abstand das Köstlichste, das sie seit Jahren gegessen hatte. Adamo Savelli hatte sie erwartungsvoll angeschaut. Ist es gut? Fragte er. Schmeckt es Ihnen? Mehr als das. Es ist einfach himmlisch. Eine genussvolle Stille trat ein. Alle ließen sich ihr Essen schmecken. Herr Savelli, sagte Cleo schließlich feierlich, das war einfach grandios. Er lächelte. Wer von meiner Pasta gegessen hat, muss mich Adamo nennen. Oh, sehr gern, aber nur, wenn Sie mich dann Cleo nennen. Abgemacht, Signora Cleo. Er hob sein Weinglas. Cleo ließ ihren Blick durch die Küche schweifen. Benutzte Kochtöpfe, verschüttetes Olivenöl auf der Arbeitsplatte, gehackte Petersilie in der Spülbürste und fühlte sich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und das lag definitiv nicht an dem kleinen Schwips, den sie nach dem Genuss eines halben Glases Rotwein hatte. Tage voller Sonnenschein und Leichtigkeit vergingen und eines außergewöhnlich heißen Tages geschah Folgendes. Cleo ging durch die Wohnung und öffnete ein paar Fenster. Ein kräftiger Durchzug brachte Bewegung in die Zimmer. Die Tageszeitung auf dem Küchentisch schien zum Leben zu erwachen, weiße Spitzengardinen begannen einen schwebenden Tanz, etwas huschte über den Korridor. Cleo stutzte. Was war denn das? Eine Maus, dachte sie entsetzt, aber eine rosa Maus? Ich sollte mehr Wasser trinken bei diesem Wetter, sagte sich Cleo. Vorsichtig näherte sie sich dem Ding, das wieder einen großen Satz gemacht hatte, und beugte sich darüber. Das war ja, Cleo zwinkerte ungläubig, ein 500-Euro-Schein. Mit spitzen Fingern hob sie ihn auf und hielt ihn gegen das Licht. Aber bevor sie irgendeine logische Erklärung finden konnte, sah sie einen weiteren rosa Schein herbeiwehen. Hahaha, machte Claire ein wenig hysterisch, und dann durchfuhr sie die Erkenntnis, dass sie ihren Verstand verloren haben musste. Ein dritter 500-Euro-Schein kam angeflogen. Jetzt ist es aber genug, murmelte Claire, so verrückt kann man ja gar nicht sein. Die Scheine kamen aus dem Wohnzimmer. Dort stand die Balkontür offen. Es musste etwas mit der Zugluft zu tun haben. Mit klopfendem Herzen betrat Cleo das Zimmer. Zuerst fiel ihr nichts Außergewöhnliches auf. Adamo hatte sein Bettzeug ordentlich auf dem Sofa zusammengefaltet. Cleo bückte sich, um unter Mimis Klappbett zu schauen. Dort war nichts, bloß ein geblümter Rucksack. Er war zur Seite gekippt und Cleo fiel auf die Knie und schlug sich beide Hände vor den Mund. Ganze Büschel rosa Scheine ragten hervor. Einige lagen auf dem Fußboden, andere wehten munter zur Tür hinaus. »Was zum Teufel ist hier los?«, fragte Cleo. Ihre Ausdrucksweise ließ erahnen, wie schockiert sie war. Mühevoll erhob sie sich. Ihr Herz raste schon wieder. So viel Aufregung wie in den vergangenen Tagen hatte sie seit Jahren nicht gehabt. Als ob sich all die Geschehnisse und Begebenheiten ihres Lebens über lange Zeit in einer Ecke angesammelt hätten und kämen jetzt alle auf einmal hervor, um sich zu einem besonders großen Abenteuer zusammenzutun. Sie starrte auf den prall gefüllten Rucksack. So viel Bares auf einen Haufen konnte nichts Gutes bedeuten. Auf einmal gab es einen lauten Knall hinter ihr. Mit einem Schrei fuhr sie herum. Aber es war bloß die Tür, die in der Zugluft zugefallen war. Ganz ruhig, murmelte Cleo und setzte sich auf das Bett. Es musste eine logische, vollkommen harmlose Erklärung geben. Leider fiel ihr keine ein. Wie waren ganze Bündel 500-Euro-Scheine unter das Bett eines unschuldigen Kindes geraten? Sie versuchte nachzudenken, beschwor Bilder herauf. Adamo in seinem dunkelblauen Anzug am Tag des Kennenlernens, Adamo in Jeans und Schürze, Eigelb schaumig schlagen für eine Sabayone, bei der Cleo die Knie weich geworden waren, Adamo Rotwein einschenkend, Adamo, wie er Mimi auf seinen Schoß hob, ihre Stirn küsste, wie er sie anschaute. Mimi war sein Leben, da war einfach nichts Suspektes. Mehr als Spaghetti alla Puttanesca war Adamo nicht anzulasten. Sie mochte eine alte Frau sein, die etwas neben der Zeit stand, aber sie hatte Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Adamo war kein Krimineller, sie wusste es einfach. In diesem Augenblick kam Mimi herein. Sie trug elfenbeinfarbene Glacé-Handschuhe, die ihr bis in die Achselhöhlen reichten, und fuchtelte mit einem Spitzenfächer herum. Also Mimi liebte es, sich mit Cleos alten Sachen zu verkleiden. Als sie Cleo auf ihrem Bett sitzen sah, hielt sie inne. »Möchtest du mir etwas sagen?«, fragte Cleo und deutete auf die Geldscheine am Boden. »Habe ich gefunden«, nuschelte Mimi. »Du musst jetzt die Wahrheit sagen.« »Ist doch die Wahrheit. Du hast deinen Rucksack voller Geld gefunden?« »Ja«, Cleo seufzte. »Auf dem Balkon vielleicht?« »Nein, natürlich nicht, im Park.« »Aber ich verstehe überhaupt nichts mehr.« Mimi wand sich ein wenig. »Ich bin neulich allein in den Park gegangen, als du die Französischstunde gegeben hast.« »Oh, mon Dieu.« »Da bin ich zum Goldhirsch gegangen und habe mir den Brunnen nochmal angesehen, und dann habe ich in einem Gebüsch den Rucksack liegen sehen.« Aufgeregt fächerte sie sich Luft zu. »Du hast den Rucksack im Gebüsch gefunden? Hab ich doch eben gesagt. Und warst du ganz allein dort?« Mimi dachte kurz nach. »Da war ein Mann, der hat Zeitung gelesen, aber dann ist er gegangen.« »Wann hast du denn festgestellt, dass der Rucksack voller Geld ist?« »Gestern.« »So, so. Und warum hast du nichts davon erzählt?« »Du hast dich in letzter Zeit genug aufgeregt«, erwiderte Mimi mit altkluger Miene. »Wir werden das Geld zur Polizei bringen«, sagte Cleo. »Schade«, erklang es dumpf hinter dem Fächer hervor. »Können wir nicht ein bisschen behalten?« »Nein, auf keinen Fall.« »Lass uns das Geld einmal zählen«, rief Mimi. »Nun«, Cleo räusperte sich und versuchte, das Kribbeln in ihrem Nacken zu ignorieren. »Bitte, es ist nicht unser Eigentum, wir können nicht einfach darin herumwühlen.« »Vielleicht ist eine Bombe drin«, Mimi schien begeistert. »Gott bewahre, das wäre wohl ein Grund mehr, den Rucksack nicht zu öffnen, und ist keine Bombe drin«, Mimi winkte ab, »hab schon nachgesehen.« »Du hast was?« »Ich habe auch angefangen zu zählen, aber soweit kann ich noch gar nicht zählen, wie da rosa Scheine drin sind.« Stöhnend raufte sich Cleo die Haare. »Los jetzt«, Mimi hob den Rucksack vom Boden auf. »Also schön«, sagte Cleo, »aber eins noch, Mimi.« »Hm?« »Wir werden deinem Vater alles erzählen müssen, angefangen damit, dass du allein aus dem Haus gegangen bist.« »Oh je«, Mimi machte ein sorgenvolles Gesicht, »das wird ihm aber gar nicht gefallen.« »Das befürchte ich auch.« Nachdem Cleo die Fenster geschlossen hatte, setzten sie sich an den Küchentisch und leerten den Rucksack. Bis auf sehr, sehr viele 500-Euro-Scheine war tatsächlich nichts darin. »Wir machen Stapel von 10 Scheinen. Mimi, kannst du bis 10 zählen? Ich bin noch kein Baby.« »Entschuldige natürlich nicht.« Und sie begannen. Bald hatten sie 20 Stapel zusammen. »Mimi«, flüsterte Cleo, »weißt du, wie viel das ist?« »Trillibilli«, flüsterte Mimi mit weit aufgerissenen Augen zurück. »So ungefähr«, Cleo schnappte nach Luft. »100.000 Euro sind das.« Mimi deutete auf den Haufen Scheine, der noch auf dem Tisch lag. »Das noch mehr.« 20 weitere Stapel kamen zusammen. »Das macht«, Cleo begann zu rechnen. »2.000«, rief Mimi triumphierend. Ein bisschen mehr, meine Liebe. Und es ist immer noch was da. 1, 2, 3. Sie zählten weiter. Mimi mit ihren Glacé-Handschuhen, Cleo mit wild abstehendem Haar, weil sie es sich immer zu raufen musste. 249.500.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.